Mal angenommen, du weißt, dass du morgen sterben wirst. Das ist keine schöne Annahme vielleicht, aber mal angenommen. Du weißt also, du hast noch etwas Zeit. Und du hast noch die Möglichkeit, den Menschen, die dir nahestehen oder die du liebst, denen etwas noch mitzugeben. Vielleicht hast du die Möglichkeit, einen Brief zu schreiben oder ein Video aufzunehmen, so eine Abschlussbotschaft. Was würdest du sagen? Was wäre dir wichtig, den Menschen mitzugeben? Was würdest du den Menschen sagen wollen? Und Jesus stand vor dieser Situation. Jesus wusste, okay, die Stunde ist gekommen, ich werde bald sterben und ich habe jetzt noch die Möglichkeit, den Jüngern etwas mitzugeben. Und wir sehen das im Johannesevangelium. Ab Kapitel 13 hat Jesus eine sehr intensive Zeit mit den Jüngern. Von 13 bis Kapitel 17, wo Jesus auf die Jünger einredet, ihnen sehr viele Dinge mitgibt. Er kündigt an, es kommt der Heilige Geist. Jesus kündigt an, er kündigt nicht an, sondern er praktiziert die Fußwaschung, die praktizieren das Abendmahl und Jesus hat eine sehr intensive Zeit mit den Jüngern. Und dann kommt es in Kapitel 17 zu einem Gebet und über dieses Gebet will ich mit euch heute nachdenken. Jesus betet hier nämlich zum Vater und das Besondere an diesem Kapitel ist, es gibt keine vergleichbare Stelle zu diesem Kapitel. Es ist einzigartig. Dieses Gebet hat ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt dieses Gebet in keinem anderen Evangelium und wir sehen hier an der einzigen Stelle, wie Jesus mit dem Vater redet, wie er wirklich eine intensive Gebetsgemeinschaft mit dem Vater hat. Wir haben vor kurzem von Volker die Predigt gehört über das Gebet, das Vaterunser, aber da hat Jesus gezeigt, wie wir beten sollen. Wie sollen wir beten? Jesus konnte das Vaterunser gar nicht beten, weil da drin heißt es ja, vergib uns unsere Schuld. Das konnte Jesus gar nicht beten. Das war für uns. Aber hier sehen wir, wie Jesus gebetet hat. Und das will ich mit euch anschauen. Und ich hoffe, ich kann es euch ein bisschen mitteilen, wie besonders dieses Kapitel auch für mich ist. Und ich denke, es hat einen wirklich besonderen Stellenwert in der Bibel. Bevor wir dieses Gebet betrachten, möchte ich dir eine Frage stellen. Kann Gott, der Vater, Jesus einen Willen abschlagen? Kann Gott das Gebet von Jesus nicht erhören? Und ich bin zutiefst überzeugt, Gott kann dieses Gebet nicht ablehnen. Er muss es erhören. Er muss es, weil sie eins sind. Und es gibt auch eine schöne Stelle in Johannes 11, Vers 42, da heißt es, da sagt Jesus, ich weiß aber, dass du mich alle Zeit hörst. Okay, also das heißt, wir haben jetzt hier ein Gebet vor uns, wo wir wissen, alles wird eins zu eins in Erfüllung gehen. Es wird nichts davon abgeschlagen, weil Gott und der Vater sind eins. Das Gebet wird erhört. Es ist einfach nur wichtig, dass ihr das im Hinterkopf behaltet. Wenn wir jetzt diese Anliegen oder das, wofür Jesus hier betet, näher anschauen, das wird erhört. Davon können wir ausgehen. Und das ist auch eine gute Grundlage. Vielleicht auch nochmal die Motivation von Jesus, bevor wir jetzt einsteigen. Warum macht Jesus das? Warum spricht Jesus dieses Gebet? Warum hat er es nicht häufiger gemacht? Warum haben wir nur ein Gebet von ihm? Und von Jesus heißt es hier in Vers 13, nun aber komme ich zu dir und rede dies hier in der Welt. Jesus war noch in der Welt. Ich rede dies hier in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Die 11 Jünger waren dabei. Judas war schon weg. Judas war schon unterwegs, um Jesus zu verraten. Die 11 Jünger stehen dabei und hören ganz offensichtlich zu, sonst hätten wir dieses Kapitel auch nicht in der Bibel. Und sie hören zu, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Jesus redet dies vor den Jüngern, damit sie seine Freude völlig in sich haben. Das einfach mal vorab als Grundlage für diesen Text. Und jetzt möchte ich mit euch einsteigen und steigen wir mit dem Vers 1 ein. Dies redet Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, also Jesus, seine Haltung ist auch eine sehr zuversichtliche Haltung, Vater, die Stunde ist gekommen. Vater, die Stunde ist gekommen. Erstmal so weit. Bis jetzt haben die Jünger immer nur gehört, die Stunde ist noch nicht gekommen. Es ist noch nicht so weit. Jetzt noch nicht. Die Stunde ist noch nicht gekommen. Und jetzt ist die Stunde gekommen. Und die Jünger müssten sich fragen, okay, es hieß jetzt immer, die Stunde ist nicht gekommen. Jetzt ist die Stunde gekommen. Was passiert jetzt? Was soll jetzt kommen? Und Jesus sagt, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen damit gerungen, auch die kommenden Verse, verherrliche du mich, damit ich dich verherrliche, ich habe dich verherrlicht, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte. Und wenn man das jetzt so anschaut, für mich war das ein ziemliches Durcheinander. Und ich habe das mal versucht, mit einem ganz einfachen Diagramm darzustellen. Okay, es ist ein bisschen durcheinander geschossen. Also eigentlich bedeutet Ja, okay. Vielleicht ist diese Skizze so nicht hilfreich. Sah ein bisschen anders aus, als ich das erstellt habe. Okay, dann muss ich es so versuchen. Vielleicht klären wir erstmal diesen Begriff verherrlichen. Was ist mit verherrlichen gemeint? Wir gebrauchen diesen Begriff ja nicht im normalen Sprachgebrauch. Ich rede nie über verherrlichen, wenn ich nicht über die Bibel spreche. Es bedeutet, jemanden zu rühmen, jemanden zu preisen, jemanden hochzuheben. Oder vielleicht auch die Herrlichkeit von jemandem darzustellen. Oder es von jemandem sichtbar zu machen. Und ich denke, dieser Begriff sollte vermutlich nur im Zusammenhang mit der Bibel verwendet werden. Also wenn jetzt das neue Licht, vielleicht habt ihr es gemerkt, es gibt ein neues Licht. Ich fühle mich hier ein Stück weit verherrlicht mit diesem Licht. Aber das ist damit nicht gemeint. Aber wenn zum Beispiel eine Persönlichkeit zu einem Vortrag kommt und die angekündigt wird, ja, beispielsweise kommt da der Herr Söder käme hierher und dann würde man anfangen, ja, und man würde ihn vorstellen, man würde seine großen Taten ankündigen, man kann von ihm halten, was man will, aber man würde ihn so ankündigen mit seinen ganzen, was er erreicht hat, man würde ihn hochheben. Auch bei den Politikern oder sonstigen Persönlichkeiten, man hebt die Leute hoch. Und das ist hiermit verherrlichen, aber in Bezug auf Gott gemeint. Und Jesus sagt, Vater, verherrliche du mich, also geht ein Pfeil vom Vater zu Jesus, verherrliche du mich, damit ich dich verherrlichen kann. Der Pfeil geht von Jesus zum Vater zurück. Okay? Können wir das nachvollziehen? Der Vater soll Jesus verherrlichen, damit Jesus den Vater verherrlichen kann. So, als einfache Darstellung. Und dann heißt es aber komischerweise in Vers 4, ich habe dich verherrlicht. Jesus sagt, ich habe dich verherrlicht. Und Jesus spricht hier von der Zukunft. Jesus spricht hier von der Zukunft, von einer abgeschlossenen Handlung. Was hat Jesus vollendet? Und in Vers 4 lesen wir, ich habe dich verherrlicht hier auf der Erde. Ich habe es bereits getan. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Ich habe den Auftrag ausgeführt. Es ist etwas abgeschlossen. Und Jesus sagt, ich habe also meinen Teil erfüllt, ich habe den Auftrag abgeschlossen. Jetzt verherrliche du mich bei dir selbst, das steht in Vers 5, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte. Jesus fordert also quasi eine Herrlichkeit zurück, die er bereits hatte. Vater, ich habe dich verherrlicht, ich habe das Werk vollendet, jetzt gib mir die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte. Wir lesen am Anfang vom Johannesevangelium, da heißt es, im Anfang war das Wort war bei Gott und Gott und das Wort war Gott. Und Vers 14 heißt es, das Wort war Fleisch. Also Jesus war am Anfang. Jesus war, ehe die Welt geschaffen wurde. Jesus war von Anfang an da. Jesus ist, ich ertappe mich selbst immer wieder dabei, dass ich so ein Bild von Jesus habe, dass er so eine Art untergeordnete Gottheit ist oder so ein bisschen minderwertiger oder so ein bisschen schlechter. Nein, Jesus ist Gott. Er ist nicht teilweise Gott, er ist vollkommen Gott von Anfang an, seit Ewigkeit her. Und ich möchte mit euch kurz einen Bibeltext anschauen. Genau, der diese Sache sehr stark verdeutlicht. Und ich liebe diese Stelle. Es heißt nämlich, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und ich liebe diese Veranschaulichung, wo es heißt, er hielt seine Gottheit nicht wie einen Raub fest. Er hat sich daran nicht geklammert, sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Und das ist so ein starkes Bild von einem Gott. Und ich glaube, wir als Menschen können es überhaupt nicht fassen, was es bedeutet, dass Jesus seine Gottheit oder einige Privilegien seiner Gottheit aufgegeben hat. Jesus hatte alle Rechte, alle Privilegien und alle Ehren Gottes. Er war würdig, Gott zu sein, und niemand konnte es ihm einfach wegnehmen. Er war würdig. Aber wir lesen hier, dass er es nicht festgehalten hat wie ein Raub, sondern er war bereit, für eine bestimmte Zeit einige seiner göttlichen Privilegien aufzugeben. Und was wichtig zu sagen ist, er hat nie seine Gottheit aufgegeben. Er hat nie aufgehört, Gott zu sein. Er hat sie auch nie gegen die Menschennatur ausgetauscht. Jesus war immer wahrhaftig Gott und wahrhaftig Mensch. Wenn wir sagen 100% Gott, 100% Mensch, 200%, das gibt ein bisschen Denkprobleme. Aber wenn wir sagen wahrhaftig Gott, wahrhaftig Mensch, dann sind wir damit, glaube ich, ganz gut dabei. Und Jesus sagt, verherrliche mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und ich denke, es ist der Moment, wenn Jesus nach der Himmelfahrt sich zu Rechten Gottes setzt und der Vater ihm die Herrlichkeit gibt, die er bereits bei ihm hatte. Worauf hat Jesus eigentlich verzichtet, als er auf dieser Erde war? Vielleicht einfach zum anregen, ein paar Punkte. Er hat seine himmlische Herrlichkeit, darauf hat er verzichtet. Solange er auf dieser Erde war, hat er darauf verzichtet, eine Beziehung von Angesicht zu Angesicht mit Gott zu führen. Ja gut, vielleicht sagen wir, ja gut, das haben wir ja auch nicht von Angesicht zu Angesicht. Aber wenn du das mal hattest und wenn dir das zusteht, dann ist es eine ganz andere Situation. Er hat auf eine unabhängige Autorität verzichtet. Er hat sich in seiner Lebenszeit auf der Erde, hat er sich völlig dem Willen seines Vaters untergeordnet. Seine ewigen Reichtümer. Gott kommt auf die Erde, wird Mensch. Und wie hat er gelebt? Er hat nicht wie ein Gott gelebt. Er hat nicht wie ein König gelebt. Er ist in einer Krippe zur Welt gekommen und hat auch sonst sehr bescheiden gelebt. Und was wahrscheinlich auch eine der schwierigsten Dinge ist, er hat eine wohlwollende Beziehung zu Gott aufgegeben in dem Moment, als er im Kreuz hing und unsere Schuld getragen hat und den Kelch mit dem Zorn Gottes für uns ausgetrunken hat. Da hat Jesus auf eine wohlwollende Beziehung zum Vater verzichtet und hat den Zorn Gottes gespürt. Und das alles gibt Jesus auf für uns Menschen. Und ich denke, die Liste kann man noch viel weiterführen. Das ist nur ein Bruchteil von dem. Und selbst wir werden das nie in Worte fassen können, was Jesus für uns aufgegeben hat. Was außerdem sehr schön ist in diesen Versen, heißt es in Vers 8, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und das bestätigt nochmal, er hat das Werk vollendet, zu 100%. Er hat seinen Auftrag ausgeführt und es gibt keinen Staubkorn Sünde irgendwo auf der Welt, wofür Jesus nicht bezahlt hat. Er hat die ganze Schuld auf sich geladen und er war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und wir haben zwar leider diese Veranschaulichung nicht mit diesem Verherrlichen, aber wir sehen hier, Gott hat ihn auch über alle Maßen erhöht. Gott ehrt den Sohn und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Die Menschen bekennen, dass Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Vater wird dadurch geehrt, dass die Menschen Jesus als den Christus anerkennen. Und das sehen wir jetzt in diesen ersten Versen von diesem Gebet schon, wie diese Harmonie zwischen diesen beiden da ist, die Einheit. Und das ist wie ein roter Faden durch das ganze Johannesevangelium. Der Vater und der Sohn sind eins. Der Sohn tut den Willen des Vaters. Die sind eins. Und das zeigen sie hier. Und in Vers 10 sagt Jesus dann, und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Ich bin in ihnen verherrlicht. Und damit meint Jesus die Jünger. Ich bin in den Jüngern verherrlicht. Christus wird in uns verherrlicht. Dazu kommen wir später noch, dass auch wir damit gemeint sind. Und in Kolosser 1, Vers 27 lesen wir, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir tragen seinen Namen, wir repräsentieren Christus. Wir repräsentieren sein Wort und seine Werte und für uns fehlerhafte Menschen ist das ein großartiges Privileg. Und jetzt fängt Jesus an, für die Jünger zu beten. Und jetzt wird es für uns vielleicht ein bisschen praktischer, weil wir denken, okay, jetzt geht es endlich mal um uns, jetzt geht es nicht nur um Gott, sondern jetzt geht es auch mal um uns. Und Jesus fängt an, für die Jünger und für uns Gläubige zu beten. Und als nächstes bittet Jesus um Bewahrung in Vers 11. Wir wissen nicht, ob Jesus schon früher für den Vater für uns gebetet hat, das wissen wir nicht. Aber jetzt bittet er darum, weil es steht in Vers 11, ich bin nicht mehr in der Welt. Jesus sagt, es wird ein Zeitpunkt kommen, dann bin ich nicht mehr da. Ich werde nicht mehr auf dieser Welt sein. Diese aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Jesus verlässt die Erde, Jesus wird in den Himmel fahren. Das ist alles, geht es alles um die Zukunft, das was nach der Kreuzigung passiert bis zur Himmelfahrt. Ich werde nicht mehr auf dieser Welt sein, ich lasse sie aber hier zurück. Sie werden auf dieser Welt bleiben. Und Jesus wird nach seiner Himmelfahrt zu Rechten Gottes sitzen, wie es in 1. Petrus 3, 22 heißt. Und es ist interessant, wie Jesus hier über die Jünger spricht. Wir dürfen nicht vergessen, Jesus redet zum Vater. Die Jünger hören nur zu, die Jünger stehen quasi hinten und Jesus redet zum Vater. Und Jesus sagt 5-mal in diesem Gebet, die du mir gegeben hast. So bezeichnet Jesus die Jünger, die du mir gegeben hast. Und man merkt, wenn man sagt, das hast du mir doch gegeben, dann ruft er den Vater zur Pflicht und den Vater zur Verantwortung. Und in Vers 6 heißt es sogar, du hast sie mir aus der Welt gegeben. Und hier kommt unweigerlich der Punkt der Erwählung auf, wie es auch beispielsweise in Epheser 1, Vers 4 heißt, wie er uns in ihm, also in Christus, erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Ich will da gar nicht tiefer einsteigen, aber was ich so schön finde, ist, wie Jesus die Jünger und uns Gläubige dem Vater ans Herz legt. Er macht uns dem Vater so wichtig. Er ruft den Vater zur Pflicht. Und er sagt, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Bewahre sie. Und ich finde, man sieht hier so ein Stück weit schon, oder wir kriegen so eine Art Kostprobe davon, was es bedeutet, dass Jesus für uns eintritt. Jesus ist unser Fürsprecher. Jesus tritt täglich für uns ein. Und ich habe das Gefühl, dass wir hier so eine Art Kostprobe davon bekommen, wie das aussieht. In Römer 8, Vers 34 heißt es ja auch, dass er zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Jesus tritt für uns ein. Und heute in der Bibellese hat Christoph ja vorgelesen, Kolosser 1, Vers 22, durch seinen Tod stellt er uns heilig, tadellos und unverklagbar dar. Und davon sehen wir hier etwas. Wenn wir dieses Gebet genauer anschauen, dann werden wir außerdem sehen, dass Jesus absolut kein negatives Wort über die Jünger verbraucht. Er stellt sie absolut positiv dar. Er weiß, in ein paar Stunden werden sie mich verlassen, sie werden mich verleugnen, sie werden weglaufen, sie werden zweifeln an allem, was ich gesagt habe. Und Jesus stellt sie dar, als ob es wahrhaftige Engel wären, die tadellos leben. Und das ist auch ein Bild davon, wie Jesus uns vor Gott darstellt. Heilig, tadellos, unverklagbar. Wir haben einen Fürsprecher, der uns heilig vor Gott darstellt. Nichts Negatives, keine Kritik, hier kommt nichts Negatives, sondern vielmehr die andere Seite. Er bittet den Vater um Bewahrung. Bewahre die Jünger in deinem Namen. Jesus ist unser Fürsprecher, nicht unser Ankläger. Und Jesus sagt, ich gehe zum Vater, die Jünger bleiben hier. Bitte bewahre sie. Und interessant ist auch, wie Jesus dann argumentiert, als ob er, ich weiß nicht, was der passende Begriff ist, aber Jesus sagt, als ich auf dieser Erde war, habe ich sie behütet und ich habe sie bewahrt und keiner ist verloren gegangen. Das klingt leicht provokativ, man könnte es leicht provokativ sagen, so um jemanden zu provozieren, zu sagen, schaffst du das auch, sie zu bewahren? Das ist es aber nicht, weil der Vater und der Sohn sind eins. Aber Jesus zeigt dir, keiner ist von ihnen verloren gegangen. Und ich möchte vielleicht die einer der schönsten Stellen, wo es um diese Bewahrung Gottes geht, um diese Unverlierbarkeit, da heißt es hier in Johannes 10, Vers 27 bis 30, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, hier wieder dieses Wort, oder diese Worte, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Und zum Ende dieses Gebets sagt er auch, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind. Und wiederum können wir sagen, Jesus hat darum gebetet und wir können fest davon ausgehen, dass dieses Gebet heute noch gilt und dass Jesus auch heute noch für uns eintritt und dass dieses Gebet erhört wird. Wenn diese Verse hier enden würden, dann würden die Jünger kritisch werden und auch wir würden kritisch hinterfragen, Moment, was ist mit Judas? Warum ist Judas verloren gegangen? Wenn Judas verloren gegangen ist und du ihn nicht bewahren konntest, bedeutet es, dass du uns vielleicht auch nicht bewahren kannst? Da könnte man kritisch werden. Und Gott hat das natürlich alles im Vorfeld schon gewusst und er sagt, Jesus sagt hier, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Und dieser Begriff oder diese Worte, damit die Schrift erfüllt würde, da streiten sich die Theologen und da sind sich viele uneinig. Und ich maße mir nicht an, das in der Gänze erklären zu können. Aber es ist unbestritten, und das sehen wir in der Bibel, dass Gott souverän handelt. Gott ist ein Gott, der Schöpfer, der steht über allem und er kann tun und lassen, was er will. Was seinem Wesen entspricht. Aber die Bibel spricht auch sehr deutlich darüber, dass Gott die Menschen zur Verantwortung ziehen wird. Jeder Mensch muss das verantworten, was er tut. Und genauso wird auch Judas seine Handlungen vor Gott verantworten müssen. Und ich habe von einem Theologen gehört, dass dieser Begriff Sohn des Verderbens, wie Judas hier bezeichnet wird, noch mit dem Antichrist aus 2. Petrus verglichen wird. Also Judas war quasi ein Antichrist, ein Sohn des Verderbens. Und er wird für seine Handlungen, muss er sich selbst vor Gott verantworten. Und Jesus fährt dann fort und spricht über die 11 übrig gebliebenen Jünger und sagt, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Jesus sagt bereits schon früher, ich habe ihnen dein Wort gegeben, sie haben es angenommen, sie haben geglaubt und sie haben es erkannt. Und jetzt kann man natürlich über Judas sagen, Judas hat das nicht geglaubt. Hätte er geglaubt, dann würde er Jesus nicht gegen Geld eintauschen. Egal wie hoch die Summe ist. Aber Jesus sagt hier in Vers 14, ich habe ihnen ein Wort gegeben und was ist die Konsequenz? Die Welt hasst sie. Warum hasst sie die Welt? Die Jünger haben der Welt doch nichts Böses getan. Sie haben noch gar nichts gemacht, aber die Welt lehnt sie ab. Und das ist jetzt nicht eine Sache, die wir hier nur an dieser Stelle lesen. Das sehen wir häufig in der Bibel. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, die verloren gehen. Für die macht das keinen Sinn. Oder in Johannes 15 heißt es, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie auch mich vor euch gehasst hat. Es ist nichts Besonderes. Wenn ihr von der Welt wärt, so hättet die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Die Welt hasst uns, weil wir nicht von der Welt sind. Und es gibt so viele Stellen, wo es auch heißt, glückselig, wenn ihr um meinetwillen verfolgt werdet oder um meinetwillen irgendwie leiden müsst. Gott verheimlicht das also nicht. Gott sagt nicht, ja, werdet meine Kinder, und er verheimlicht das und sagt, ja, okay, die Konsequenzen, ja, die könnten eventuell hart werden. Nein, Jesus oder Gott macht es ganz deutlich. Er macht ganz deutlich, sie werden euch ablehnen, sie werden euch verfolgen, sie werden euch ausschließen. Wir dürfen nicht erwarten, dass Menschen jubeln, wenn wir ihnen das Evangelium bringen, sondern wir müssen damit rechnen, dass sie erbost sind, und wir sind auf das Wirken des Heiligen Geistes angewiesen. Das darf uns aber nicht entmutigen, weil wir erleben das Gleiche, wie Jesus es erlebt hat. Jesus sagt hier zweimal, gleich wie auch ich von der Welt gehasst wurde, gleich wie auch ich abgelehnt wurde, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen um meinetwillen. Die Jünger sind also in der gleichen Situation, wie Jesus es war. Und Jesus bittet um Bewahrung. Und Jesus bittet hier nicht nur für die Jünger. Es geht hier die ganze Zeit nur um die Jünger. Aber Jesus sagt dann auch hier, ich bitte nicht allein für sie, sondern auch die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also auch für alle anderen Gläubigen. Obwohl Jesus weiß, was auf die Jünger zukommt, holt er sie nicht aus der Welt raus. Also es gab eine Phase in meinem Leben, da habe ich mir gedacht, ich habe so viel mit der Sünde zu kämpfen, mit Heiligung. Also ich am liebsten würde ich einfach raus aus dieser Welt, und dann hätte ich diesen Kampf nicht mehr. Also ich will am liebsten in den Himmel, damit ich einfach diesen Kampf nicht mehr führen muss. Und Jesus wusste, was auf die Jünger zukommt. Warum hat Jesus sie nicht einfach rausgeholt? Warum hat er sie nicht einfach von diesem ganzen Schmutz befreit? Flucht ist hier keine Option, sondern er bittet um Bewahrung. Und zu dem Grund kommen wir gleich. Jetzt als nächstes bittet Jesus nämlich um Heiligung. Und er geht quasi noch einen Schritt weiter, sagt, die Welt ist böse, die Welt ist Finsternis. Ich bitte dich um Bewahrung, aber nicht nur bewahren, sondern heilige sie. Sie sollen mir ähnlicher werden. Sie sollen reiner werden. Du sollst sie reinigen. Es wird so viel negativer Einfluss kommen. Und ich glaube, wir heutzutage leben wir auf dem Höhepunkt. Ich glaube, es gab noch nie so viel negativen Einfluss oder so leicht zugänglichen negativen Einfluss durch die Medien. Es geht so schnell, wir werden von allen Seiten beeinflusst. Und Jesus bittet, reinige sie durch dein Wort. Jesus hat ja den Jüngern sein Wort gegeben, das lesen wir hier. Und er sagt, reinige sie durch dein Wort. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Das heißt, wenn ich meine Bibel lese, dann heiligt sie mich, weil Jesus darum gebetet hat. Wenn wir die Bibellese hier haben, dann ist es ein Akt der Heiligung für uns als Gemeinde. Jedes Mal, wenn du aus der Bibel hörst, reinigt sie dich, weil Jesus dafür gebetet hat. Das Wort hat Kraft und sein Wort wirkt heute noch. Also Jesus bittet um Bewahrung und um Heiligung. Genau. Und wenn wir jetzt zu Vers 18 kommen, da hatte ich ja eben schon vorgelesen, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Also gibt es hier einen Auftrag. Jesus sendet sie in die Welt. Wie sieht dieser Auftrag aus? Wir kennen alle den Missionsbefehl, geht hin in alle Völker, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und so weiter. Und Jesus erwähnt es aber hier nochmal in Vers 20 und sagt, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Also Jesus sieht jetzt schon im Voraus und sagt, durch das Wort der Jünger, das ich ihnen gegeben habe, sie werden es weitergeben und dadurch werden Jünger gemacht. Dadurch werden Menschen zum Glauben kommen. Und das zieht sich seit 2000 Jahren. Das Wort wird weitergegeben, Menschen kommen durch das Wort zum Glauben. In Römer 10, Vers 17 heißt es, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Gottes. Und das ist seit 2000 Jahren passiert. Genau das wird praktiziert. Menschen kommen durch das Wort zum Glauben. Nicht durch gute Taten, nicht durch irgendwelche kreativen Ideen. Durch das Wort, das gepredigt wird, kommen Menschen zum Glauben. Deswegen ist es auch so wichtig, dass das Wort gepredigt wird. Kommen wir zu dem letzten Anliegen, auf das ich eingehen möchte. Ich maße mir nicht an, die ganze Fülle von diesem Text irgendwie ergreifen zu können. Aber der nächste Punkt ist die Einheit, wofür Jesus hier betet. Jesus ist es ein Anliegen, dass seine Kinder eine Einheit erleben, die der Vater und der Sohn haben. Aber was versteht Jesus darunter, wenn er sagt, dass er hier um Einheit betet? Jesus meint damit auf jeden Fall die Gläubigen. Er meint die Einheit der Gläubigen, von den Jüngern von damals bis zu den Gläubigen von heute. Und obwohl wir durch die Jahrhunderte getrennt sind, wir sind 2000 Jahre getrennt, sind wir doch eins. Und wie ist das möglich? Wie können wir mit Paulus und mit der Urgemeinde eins sein? Wie funktioniert das? Es ist möglich durch den gemeinsamen Glauben. Jesus betet also, dass die Gläubigen eins seien im Glauben. Und diese Stelle Einheit ist heutzutage eine sehr umstrittene Stelle unter Freidenkern oder ich weiß nicht, oder freien Theologen. Und deswegen möchte ich kurz darauf eingehen, was diese Stelle nicht bedeutet. Vielleicht vorher nochmal, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also diese Einheit ist dazu da, damit die Welt glaubt, dass Jesus Christus von Gott gesandt wurde. Also was bedeutet diese Einheit nicht? Die Einheit bedeutet nicht Gleichheit. Gott meint damit nicht, dass alle gleich sind, dass vielleicht alle jetzt blaue Krawatten tragen und alle vielleicht diese braunen Schuhe oder dass wir alle das gleiche essen oder uns gleich verhalten oder sonst irgendwie was. Nein, es bedeutet nicht Gleichheit, weil das würde auch gar nicht funktionieren. Wie sollen wir denn mit den Jüngern von damals gleich sein oder mit der Urgemeinde oder mit Spurgeon oder mit Luther? Da gibt es, also das sind nicht die äußeren Unterschiede, das macht überhaupt keinen Sinn. Es geht hier um etwas Inneres. Also mit Einheit ist nicht Gleichheit gemeint. Und jetzt kommen wir vielleicht zu einem sehr aktuellen Thema, und das ist die Ökumene. Und leider ist der Vers 21 der Lieblingsvers der Ökumene. Und jedes Mal, wenn ich das höre, dann sträubt sich alles in mir dagegen, weil es heißt hier, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Was ist Ökumene? Ökumene ist im Prinzip ein Zusammenschluss oder eine Zusammenarbeit von Gruppen, die sich als christlich bezeichnen. Und ich sage ausdrücklich, die sich so bezeichnen. Sie selbst sagen natürlich, wir sind ein Zusammenschluss von christlichen Gruppen. Nun, es ist leider so, das heißt leider, es ist nun mal so, dass die katholische Kirche jetzt zum Beispiel auch dazu gehört. Und ich bin nicht in der Position zu beurteilen, wer gläubig ist und wer nicht. Das will ich gar nicht und das ist auch nicht meine Aufgabe, auch nicht eure Aufgabe, das zu beurteilen. Aber wenn ein Katholik sagt, ich werde gerettet, weil ich die Sakramente einhalte, dann sage ich, du bist kein Gläubiger. Und dann verurteile ich ihn noch nicht mal. Ich spreche es zwar aus, aber die Bibel verurteilt ihn ganz klar. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus sagt nicht, niemand kommt zum Vater außer durch mich und die Sakramente. Nein, nur durch Jesus. Und wenn jemand das nicht annimmt und wenn jemand das verdreht, dann ist er kein Christ. Die Sakramente zählen nicht dazu. Die Sakramente sind eigene Werke und wir werden nur durch das Werk von Jesus Christus gerettet. Also hätten wir hier jetzt schon mal eine Gruppe, die bei der Ökumene nicht christlich ist. Also kann das gar nicht funktionieren, weil Gott sagt hier in diesem Gebet oder Jesus sagt in diesem Gebet, Einheit der Gläubigen, das sind aber keine Gläubigen. Also kann das nicht gemeint sein. Und wenn wir andere Gruppierungen mal genauer unter die Lupe nehmen würden und sie anhand der Bibel prüfen würden, dann würde es bestimmt noch mehr Unstimmigkeiten geben. Das Anliegen von Jesus ist die Einheit von Gläubigen und das betont er immer wieder. Er bittet nicht für die Welt, das sagt er ausdrücklich. Ich bitte nicht für die Welt. Also gilt diese Stelle definitiv nicht der Ökumene. Und das Interessante oder das Schlimme ist, dass die Ökumene zum Teil so weit geht, dass es ein Zusammenschluss von Menschen ist, die einen Glauben haben. Ja, du kannst an alles Mögliche glauben. Also natürlich sind zuerst das Judentum, Islam und Christentum gemeint. Aber der Glaube ist ja das, was uns verbindet. Also kann das gar nicht funktionieren. Charles Riley hat mal in diesem Zusammenhang gesagt, Einheit, die auf Kosten der Wahrheit erlangt wurde, ist nichts wert. Einheit, die auf Kosten der Wahrheit erlangt wurde, ist nichts wert. Sie ist nicht die Einheit, die Gott gefällt. Und dem würde ich 100% zustimmen. Wir können also feststellen, dass das Einssein nicht von Gläubigen abhängt. Es ist kein menschlicher Beschluss und wurde auch nicht von Menschen bewirkt, sondern es ist etwas, wofür Jesus gebetet hat. Die Gemeinde ist eins. Die Gläubigen sind eins. Sie sind eine Einheit, weil Jesus den Vater darum gebeten hat. Und wir sind eins in unserem Glauben. Wir werden nicht aufgefordert, eins zu sein, wie es hier heißt, sondern Jesus bittet den Vater, dass wir eins sind. Deswegen sind wir eins. Und Jesus sagt in Vers 22, ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Das ist Teil seines Erlösungswerkes, das müssen wir uns nicht irgendwie nochmal zusätzlich erarbeiten oder so, sondern das ist Teil seines Erlösungswerkes. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Durch die Rechtfertigung sind wir auch verherrlicht. Er wird sie nicht verherrlichen, er hat sie verherrlicht. Er hat der Sohn Gottes uns sein Leben gegeben, dann hat er uns auch seine Herrlichkeit gegeben. Wozu? Damit wir eins seien. Und wir werden zu einer vollendeten Einheit gelangen, wie wir es in Vers 23 lesen. Der Sohn Gottes ist im Vater und der Vater im Sohn. Ist der Sohn nun in den Erlösten, so ist auch der Vater in ihn. Und wir sehen, wie der dreieinige Gott sein Wesen ausdehnt auf seine ganze Kinder, auf die ganze Familie Gottes, damit wir mit ihm unauflöslich verbunden sind. Wir sind eins im Vater und im Sohn. Und damit sind sie eins und dieses Einssein findet seine Vollendung in der noch ausstehenden Verherrlichung. In Kolosser 3, Vers 4 steht es so schön, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Dann werden alle Erlösten zur vollendeten Einheit gelangen und sie werden ihn in seiner Herrlichkeit sehen. Ich möchte mit einem Beispiel abschließen. Das ist John Knox und John Knox wird als Vorläufer der Puritaner beschrieben und er ging durch extrem viele Schwierigkeiten. Und die Königin von Schottland, die wollte ihn zunächst mit Schmeicheleien für sich gewinnen. Er ist aber darauf nicht eingegangen, er hat es abgelehnt. Und dann hat die Königin ihr Gesicht wurde versteinert, sie hat ihre Meinung geändert und hat dann Menschen auf ihn angesetzt, die ihn umbringen sollten, die ihn auflauern sollten und töten sollten. Aber John Knox ist immer festgeblieben, er wich nie von seinem Standpunkt, er ist immer festgeblieben. Und als es dann soweit war, dass er am Sterben war, er lag auf seinem Krankenbett, die Freunde standen um ihn herum und dann hat er zu seiner Frau gesagt, lies mir das Kapitel der Schrift, wo ich zuerst meinen Anker warf. Und dadurch auch das Zitat, wo ich das erste Mal meinen Anker warf. Und so geht er getragen durch den sicheren Hafen in die Ewigkeit. Und welches Kapitel war es? Es war Johannes 17. Das war das Kapitel, wo er zum ersten Mal Halt gefunden hat, wo er Sicherheit gefunden hat. Und er konnte durch diese ganzen Schwierigkeiten gehen, nicht weil er so unglaublich stark und tapfer war, sondern weil er einen starken Anker hatte, an das er sich klammern konnte. Jesus bittet für uns. Jesus hat um Bewahrung Gott gebeten und wir werden bewahrt. Jesus hat um Heiligung gebeten. Und jedes Mal, wenn wir es in seinem Wort lesen oder mit seinem Wort konfrontiert werden, werden wir geheiligt und gereinigt. Jesus hat um Einheit gebeten und wir sind eins im Vater und im Sohn. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Vater, ich bin dir so dankbar, dass du uns dieses Kapitel in der Bibel geschenkt hast, wo wir einen Hauch mitkriegen können, wie diese Einheit in der Gottheit funktioniert. Ihr wart euch absolut einig und ihr seid es auch heute noch. Ihr seid eins, ihr seid vollkommen eins. Und ich danke dir für dieses wunderbare Vorbild. Und ich bin dir auch so dankbar, wie Jesus über uns Menschen denkt, wie Jesus uns sieht und wie er uns auch in diesem Kapitel beschreibt und wie er für uns eintritt. Herr, er bittet um Bewahrung. Er hat um Bewahrung gebeten, um Heiligung und um Einheit. Und Herr, du wirst ihm keinen Willen abschlagen, kein Gebet abschlagen. Du hast es erhört und ich bin dir so dankbar dafür. Herr, du hast dieses Kapitel in der Bibel eingefügt, um uns Freude zu geben, damit wir Freude haben, Herr. Und wenn wir lesen, wie Jesus für uns bittet, dann soll es uns mit Freude erfüllen. Herr, ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für die Tiefe, die du uns in diesem Text gibst und segne uns bitte im Nachdenken darüber. Amen.